Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Unruhe herrscht bei den Trägern der Zivilgesellschaft, bei Vereinen, bei Verbänden, auch bei Stiftungen derzeit. Denn sie beobachten so etwas wie ein Einsickern rassistischer, auch menschenverachtender Ideologien in ihre eigenen Reihen. Vielleicht auch kein Wunder, denn in den Vereinen, in den Verbänden finden sich natürlich Menschen von überall her. Millionen Bundesbürger aus allen Regionen sind Mitglied in Sport-, Umwelt- oder Wohlfahrtsverbänden. Und viele Organisationen befürchten da vielleicht gar eine regelrechte Unterwanderung durch die Rechtspopulisten. Denn laut einem AfD-Strategiepapier vom vergangenen Sommer plant die Partei verstärkt, Vereine und Verbände auch anzusprechen, um so einen Marsch durch die Organisationen anzutreten. Unser Autor Jens Rosbach berichtet aus Berlin, ist dieser Sache nachgegangen und guckt erstmal ein Video.
Hallo Welt! Ich begrüße hiermit offiziell mit einem großen Applaus Frau Gesine Schwan. Hallo!
Hallo, lieber John Brüggemann.
Frau Gesine Schwan, ehemalige Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin.
John Brüggemann hat leuchtend blaue Augen. Er trägt ein blaues Basecap sowie ein blaues Hemd. Und hinter ihm, in seinem Homeoffice-Keller, glimmen 5 blaue Neonbuchstaben Party. Brüggemann moderiert seit neuestem auf der Videoplattform Twitch die Sendung Kaffee Neulich. Ein Projekt des Berliner Vereins Gesicht zeigen, der sich für Toleranz und gegen Rechtsextremismus engagiert.
Wenn man jetzt nach Griechenland schaut, dann tut sich Europa schwerer mit gemeinsamen Lösungen. Im Gegenteil, das Asylrecht wurde ausgesetzt, Flüchtlingslager wurden hermetisch abgeriegelt. Tausende sitzen da aber jetzt hilflos Corona ausgeliefert und in katastrophalen Lebensbedingungen. Es deutet sich da also jetzt eine humanitäre Katastrophe an. Warum schaut die Welt da weg?
Ja, das sehe ich genauso wie Sie. Das halte ich für eine ausgesprochene Schande.
Nicht nur die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission tritt beim Verein Gesicht zeigen auf. Auch Schauspielerin Iris Berben wirbt dort für Toleranz. Genauso wie Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, letzterer sogar als Schirmherr. Ausgerechnet in diesen Verein ist im Dezember, unbemerkt, ein ehemaliges AfD-Mitglied eingetreten. Eines, das 2017 noch Sieg Heil gerufen hat.
Wenn mich irgendjemand fragt, wie kann denn das sein, dann sage ich, ja, sorry, wir sind ja nicht die Stasi-Behörde, wir prüfen ja nicht jeden, der bei uns Mitglied wird, sondern eigentlich heißen wir die Leute bei uns willkommen. Und wenn die AfD diese Lücke, dieses freundlich sein, dieses offen sein ausnutzt, um uns zu unterwandern, dann ist das nicht mein Fehler, sondern dann die Bösen, nicht wir.
Sophia Oppermann ist aufgebracht. Die 51-Jährige ist eine der Geschäftsführerinnen von Gesicht zeigen und hat aus einer Regionalzeitung von dem neuen, unerwünschten Mitglied erfahren. Rechtspopulistische Angriffe von außen sei ihr Verein ja gewohnt, erklärt Oppermann. Aber dass jemand aus der rechten Szene in den eigenen Reihen auftauche, habe für Irritation und Furcht gesorgt. Auch sie selbst sei nun argwöhnisch geworden.
Also sie haben uns auch eine Mail geschrieben und wollten ein Interview. Ich habe dann erstmal gegoogelt, wer ist das denn? Nicht, dass irgendeiner sich ausgibt für einen Journalisten und mit mir ein Interview machen will und hinterher ist es gar kein Journalist. Und das ist natürlich auf einmal ein Misstrauen und eine Unsicherheit, die man Fremden, sage ich jetzt mal, gegenüber plötzlich hat. Das ist blöd. So bin ich eigentlich nicht als Mensch und so bin ich in meiner Arbeit auch nicht. Und das versaut mir so ein bisschen meine Ungezwungenheit und auch mein offenes Zugehen auf die Leute.
Auslöser der Unruhe ist Ulrich Zeppert, der ein ambivalentes Bild abgibt. Der 58-Jährige ist, nach eigener Aussage, 2016 in Brandenburg an der Havel in die AfD eingetreten, dann wieder ausgetreten und schließlich nach seinem Umzug nach Sachsen-Anhalt als Parteiloser in der AfD-Stadtratsfraktion von Wernigerode gelandet. Da in dieser Partei jedoch immer mehr Rassismus, Klimawandelleugnung und Verschwörungstheorien grassierten, sei er letztlich Mitglied geworden bei Gesicht zeigen.
Ich möchte damit ein Zeichen setzen, weil das, was die AfD betreibt, geht nicht.
Zeppert wurde inzwischen aus der Wernigerode AfD-Fraktion ausgeschlossen. Er stellt sich jetzt als Kämpfer gegen rechts dar.
Ich habe vor gewisser Zeit die AfD noch als ziemlich harmlos angesehen. Aber nachdem ich die AfD von Ihnen kennengelernt habe, muss ich sagen, die ist eben nicht harmlos.
Vor 3 Jahren war Ulrich Zeppert noch durch etwas ganz anderes aufgefallen, durch einen Sieg-Heil-Ruf. Den Spruch hatte er gegenüber AfD-Mitgliedern gemacht, um ihnen einen Spiegel vorzuhalten für ihren Nationalismus, so seine Rechtfertigung. Das zuständige Amtsgericht im brandenburgischen Zossen ließ dies nicht gelten und verurteilte ihn zu 1.800 € Strafe wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Sophia Oppermann vom Berliner Toleranzverein Gesicht zeigen erwägt nun einen Rausschmiss des Neumitglieds.
Wir müssen uns natürlich insgesamt eine Strategie überlegen, wie wir reagieren, wenn die AfD oder die Rechten das tatsächlich als Möglichkeit ansehen, uns zu unterwandern, uns zu bedrohen, uns einzuschüchtern und uns anzugreifen. Darauf müssen wir uns natürlich nochmal anders vorbereiten.
Kein Einzelfall. Auch andere Vereine und Verbände befürchten rechtspopulistische Einflussnahmen, selbst große Wohlfahrtsorganisationen. So hört Stefan Heißenberger von der Diakonie Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz immer wieder Klagen von Mitarbeitern. Sie berichten von Klienten und sogar Kollegen, die meinen, die vielen Flüchtlinge hierzulande untergrüben angeblich die deutsche Kultur und brächten Kriminalität ins Land.
Also es sind sehr viele verunsichert, weil sie alltagsrassistische, rechtspopulistische Sprüche hören. Die kommen dann zu uns und wollen im Prinzip auch so ein bisschen Handwerkszeug bekommen, wie sie Haltung zeigen können.
Ähnliches berichtet die Berliner Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, kurz FARN. Lukas Nikolaisen, der Leiter dieses Umweltbüros, hat von einzelnen Naturverbänden im Vertrauen erfahren, dass es an ihrer Basis zahlreiche AfD-Mitglieder und andere Rechte gibt.
Wir wissen von Verbänden, die halt ganz konkret sagen, wenn wir hier bei uns die Ehrenamtlichen rausschmeißen würden, die rechtsextreme Ideologien verbreiten, dann hätten wir kaum noch Ehrenamtliche.
In den vergangenen Monaten gab es bereits bundesweit Debatten über den Einfluss der AfD in staatlichen Institutionen wie Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr. Wollen Rechtspopulisten und Rechtsextreme auch Strukturen der Zivilgesellschaft unterwandern, bis hin zur Bürgerinitiative gegen das Tesla-Werk in Brandenburg? In dieser Aktionsgruppe erhielt kürzlich eine Rednerin Auftrittsverbot wegen ihrer AfD-Nähe.
Es mag sein, dass die AfD davon träumt, zivilgesellschaftliche Strukturen zu unterwandern und zu durchsetzen.
Ein Bürgerhaus in Potsdam. Holztreppen, Holzdielen und hölzerne Dachbalken. Ein beschaulicher Ort. Hier im Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien untersucht Politikwissenschaftler Gideon Botsch Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, bis er kürzlich ins Homeoffice ging. Der Professor beobachtet auch Infiltrierungsversuche von Rechtspopulisten. Allerdings...
Sie können das nicht pauschalisieren. Natürlich haben sie in einzelnen Gemeinden, in einzelnen Verbänden immer wieder andere Erlebnisse. Ja? Aber es lässt sich nicht erkennen, dass wir sagen, überall versucht die AfD beispielsweise im Kirchenkreis Einfluss zu gewinnen, beispielsweise in der Feuerwehr Einfluss zu gewinnen oder die wichtigsten Vereinsvorsitzenden an sich zu ziehen.
Doch die Experten sind uneins. Timo Reinfrank, der Geschäftsführer der antirassistischen Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin, glaubt durchaus, dass die AfD und andere Rechte die Zivilgesellschaft strategisch infiltrieren. Die größten Erfolge hätten sie online.
Die gesteuerten Aktivitäten von Rechtsextremen, beispielsweise in sozialen Netzwerken, werden nach wie vor systematisch unterschätzt. Es gibt eine systematische Anwerbung, es gibt ein systematisches Arbeiten mit Algorithmen, es gibt ein systematisches Zusammenarbeiten beispielsweise mit russischen Trollfabriken. Also ich würde wirklich davor warnen, das zu unterschätzen.
Ob Einzelfälle oder groß angelegte Strategie, viele zivilgesellschaftliche Vereine und Verbände zeigen sich beunruhigt, dass der Einfluss der Rechten zunehmen könnte.
Da sind die Vereine jetzt aufgewacht und gucken eben, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen.
Vereine und Verbände befürchten eine Beeinflussung oder gar eine Unterwanderung durch Rechtspopulisten und sie schulen deshalb ihre Mitarbeiter, wie man umgehen kann mit Alltagsrassismus am Arbeitsplatz. Jens Rosbach berichtet, wir haben eben schon den ersten Teil seines Berichts gehört, wie sich in Berlin auch Vereine fit machen gegen Rechts. Jetzt nimmt er uns mit zum Rollenspiel in ein kirchliches Hilfswerk.
Du stellst dir vor, wir sitzen bei so einer Kaffeepause zusammen und dann sag ich irgendwann zu dir, aber findest du nicht auch, jetzt langsam haben wir genug Kolleginnen mit Kopftüchern hier bei uns.
Berlin-Steglitz in einer diakonischen Einrichtung, noch vor dem Ausbruch der Pandemie. Ein Seminarraum mit Kaffeetassen, geschmierten Brötchen und einer violetten Stellwand mit dem Slogan »Demokratie gewinnt«. 10 Diakonie-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter üben, wie sie mit rechtspopulistischen Parolen umgehen können. Eine Supervisorin initiiert ein Rollenspiel zu einem realen Fall aus dem kirchlichen Hilfswerk.
Ja, und dann riechen die auch immer so komisch, weil sie den ganzen Tag wahrscheinlich Döner essen und die arbeiten doch auch einfach nicht so.
Ui, jetzt muss ich erstmal schlucken. Ich merke, dass ich durch deine Äußerung gerade irritiert bin. Und
die Teilnehmer sollen möglichst nicht mit Fakten argumentieren. Verbohrte Rassisten könne man sowieso nicht überzeugen, erklärt die Seminarleiterin. Sinnvoller sei es, die Unzufriedenheit, die einer populistischen Äußerung oft zugrunde liegt, aufzudecken. Führe dies nicht weiter, sei nach einer Distanzierung auch ein Gesprächsabbruch angebracht.
Wie viele von unseren Kollegen sind arbeitslos? Also ich finde, da könnte der Chef jetzt wirklich mal ein bisschen darauf achten, dass nicht so viele Ausländer eingestellt werden.
Also ich kann dir überhaupt nicht folgen. Ich merke, dass ich das sehr irritierend finde, wie du dich äußerst, und möchte dich bitten, noch mal zu hinterfragen, ob das für dich wirklich so gerechtfertigt ist, in einer Einrichtung zu arbeiten, die hier wirklich andere Grundsätze vertritt, dass du da für dich noch mal schaust, ob du hier an der richtigen Stelle bist, ehrlich gesagt.
Stefan Heißenberger organisiert die Weiterbildung des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Da sich auch unter Klienten und Mitarbeitern des Wohlfahrtsverbandes Alltagsrassismus breitmache, betont er, müssten Führungskräfte wie auch Sachbearbeiter mehr Paroli bieten.
Das sind im Prinzip zwei Dinge, die wir wollen. Also zum einen ist es, dass die Leute, die dann auch ausgebildet sind und Teil eines Netzwerks sind, dass allein durch dieses Netzwerk die sich schon gestärkt fühlen. Also dass sie einfach auch wissen, sie sind keine Einzelkämpfer. Und das andere ist auch, dass wir denen auch durch eine Fortbildung so viel Selbstvertrauen auch mitgeben, dass auch eine einzelne Person schon wirklich auch was bewirken kann.
Lernen möchten die Wohlfahrtsmitarbeiter auch von anderen Landesverbänden. Susanne Gonz war die Pressesprecherin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, verweist auf die Erfahrungen aus verschiedenen Bundesländern.
Konkrete Fälle gab es zum Beispiel, dass die AfD bei der Diakonie Mitteldeutschland und Diakonie Bayern über eine Spende Kontakt gesucht hat und da eben Einfluss nehmen wollte, auch über die Verwendung der Spendenmittel. Und da haben sich eben die Kollegen der Diakonie dagegen entschieden, diese Spende anzunehmen.
Auch die Berliner Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, kurz FARN, stärkt ihren Aktivisten den Rücken. Das Büro in Berlin-Friedrichshain, eine Einrichtung der Naturfreunde und Naturfreunde-Jugend, berät telefonisch und bei Seminaren Umweltschützer im Umgang mit Rechten. Fachstellenleiter Lukas Nikolaisen beschreibt eine typische Anfrage.
Wir haben es zu tun mit einem Naturschutzverband, der sich zum Beispiel dafür stark macht, dass eine bestimmte Landstraße irgendwie nicht gebaut wird oder ausgebaut wird, weil es durch ein bestimmtes Naturschutzgebiet führt. Dann erstellen die eine Position und dieses Positionspapier ist einsichtig auf deren Website. Was machen rechtsextreme Parteien? Sie nehmen sich Teile dieses Positionspapiers, zitieren daraus und benutzen das für ihren eigenen Flyer und schreiben dann dahinter, na, das ist von dem und dem Naturschutzverband. Als würden sie mit diesem Naturschutzverband zusammenarbeiten. Das ist nämlich dann immer genau die Frage, was können wir dagegen tun? Das heißt, die müssen sich halt positionieren und halt irgendwie auf der Website schreiben, wir haben damit nichts zu tun, die müssen sich an die Mitglieder richten und so weiter und so fort. Das heißt, die haben die Distanzarbeit.
Das Berliner FARN-Büro warnt Ökoverbände davor, dass rechte Kreise Heimat- und Naturthemen besetzen, um auf diese Weise nationalistische Positionen zu verbreiten, eine Blut- und Bodenpropaganda.
Genau deshalb reicht es nicht mehr, zu sagen, was die eigene Position ist, sondern man muss auch sagen, warum. Warum sind wir für irgendwas oder gegen irgendwas? Weil sich nicht an der Stelle dann tatsächlich die Unterscheidungen ergeben. Es macht nämlich einen Unterschied, ob ich sage, ich bin gegen Gentechnik auf dem Acker, weil ich da Angst um Flora und Fauna habe und um die menschliche Gesundheit. Oder ob ich sage, ich bin gegen Gentechnik, weil ich Angst habe um das Erbgut des deutschen Volkes.
Viele Natur- und Umweltverbände verabschieden verstärkt Positionspapiere gegen rechts. Auch immer mehr Gewerkschaften, Sportverbände und kirchliche Einrichtungen grenzen sich mit offiziellen Beschlüssen von Ausländerhass, Antisemitismus, Homophobie und Verschwörungstheorien ab.
Also es ist sehr, sehr wichtig, sich zu positionieren. Es ist vor allem sehr wichtig, sich bewusst zu werden über das eigene Selbstverständnis und wo es in Spannung steht mit menschenverachtenden Ideologien oder Ausgrenzenden. Und aus dieser eigenen Ressource zu schöpfen und zu sagen, warum machen wir das, was wir hier machen eigentlich?
Gideon Botsch ist Politikwissenschaftler am Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum. Der Professor ist überzeugt, das Verfassen von Abgrenzungspapieren gegen rechts helfe, die eigene DNA zu definieren.
Was ist denn das Credo der Feuerwehr? Retten, helfen, bergen, löschen. Ja, das können wir nicht machen auf der Grundlage einer rassistischen Ideologie. Bei dem lösche ich nicht, weil das ist ein Ausländer. Im Sport, da hatten wir diese Selbstverständigungsprozesse in den letzten Jahrzehnten ja auch, wo die Sportverbände zum Beispiel in Brandenburg gesagt haben, was ist denn das, was uns ausmacht? Fairplay, das macht uns aus. Wir können nicht uns einlassen auf eine Strategie des unfairen Spiels. Das macht unsere eigene Funktionslogik kaputt. Ja? Deswegen sind diese Positionierungspapiere schon sehr, sehr, sehr wichtig.
Mitarbeiter, die gegen diese demokratischen Leitlinien verstoßen, riskieren eine Kündigung, weiß Timo Reinfrank, der Geschäftsführer der Berliner Amadeo-Antonio-Stiftung. Die NGO klärt über Rassismus auf und unterstützt zivilgesellschaftliche Vereine, die Probleme mit Rechtspopulisten haben. Reinfrank empfiehlt allerdings, Mitarbeiter, die etwa Flüchtlinge verunglimpfen, immer erst zum Gespräch einzuladen.
Ich würde Leute nicht sofort, bloß weil sie jetzt mal pöbeln, rausschmeißen, sondern das würde ich als Chance zur Auseinandersetzung eben auch begreifen. Konflikte in Organisationen können eben auch eine Bereicherung sein, wenn es auch eine offene Konfliktkultur gibt. Ich kann nur empfehlen, das eben auch als Chance zu begreifen.
Also eine offene Konfliktkultur kann helfen im Kampf gegen rechts. Jens Rosbach ist der Frage nachgegangen, wie sich Vereine und Verbände fit machen gegen den Einfluss von Rechtspopulisten.